gucken nachher mal um 9:30, ob Sie noch zuhören können, wie Ihre Energie ist, und dann sehen wir weiter. Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen zu Gast bin. Ich war schon mal bei Ihnen hier in Ihrer Gemeinde. Das ist aber schon längere Zeit her, da auch eher in der Funktion als Prediger. Ich bin evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler, beides. Das sind aber durchaus verschiedene Dinge. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, noch einmal bei Ihnen zu sein. Ich habe auch schon Ihren schönen renovierten Raum da drüben gesehen und gesehen, dass hier schon nicht ganz vier Fünftel des Geldes zusammen ist, dass auch dieser Raum renoviert wird. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie das also bald in einer Form dann auch zustande bringen, wie Sie das sich wünschen und wie dieser Raum dann auch seinem geistlichen Zweck eben auch äußerlich dann entsprechen wird. Warum reden wir über Islam? Sicherlich nicht nur, weil das ein Modethema ist und an allen Ecken und Enden darüber die Rede ist. Sicherlich auch nicht nur, weil dies ein Thema ist, das durch Terrorismus, durch den islamischen Fundamentalismus bei einigen, Gott sei Dank nur wenigen islamistischen Gruppen, ja, uns gefährlich nahe gekommen ist. Sicherlich auch nicht nur deshalb, weil das Schlagwort vom Clash of Civilizations, vom Zusammenprallen der Zivilisationen durch das gleichnamige Buch von Samuel Huntington seit einer Reihe von Jahren zu einem zentralen Wort der Deutung dessen geworden ist, was augenblicklich in der Weltkultur geschieht. Nicht nur deshalb. Das sind auch gute Gründe, aber wir reden über Islam, weil der Islam auch theologisch eine Herausforderung des Christentums ist, weil er für uns auch geistlich eine Herausforderung ist und Christinnen und Christen in einem sinnvollen, guten, konstruktiven, aber eben auch kritischen Dialog mit dem Islam stehen wollen. Wir wollen wissen, was Islam ist, und wir wollen auch mit islamischen Menschen, Muslimen, ein gutes, konstruktives Gespräch führen können, indem wir aber auch das, was unser christliches Erbe, unsere christliche Botschaft ist, so zur Sprache bringen können, dass es für Muslime auch, sagen wir mal, interessant werden könnte. Mein Fragehorizont ist während des ersten Dreiviertels dieses Vortrages religionsgeschichtlicher Art. Für Menschen islamischen Glaubens ist eine solche Betrachtung nach wie vor ungewohnt, obwohl mittlerweile auch islamische Gelehrte aktiv an der Erforschung des Islam und seiner Wurzeln teilnehmen. Doch möchte ich gleich zur Warnung sagen, dass manches, was ich sagen werde, für Menschen islamischen Glaubens durchaus anstößig sein könnte. Obwohl es dabei weniger um den Islam selbst geht, sondern auch um einiges, was er aus seinem Umfeld historisch übernommen hat. Der Islam ist wieder zu einer Weltmacht geworden, wie er das schon einmal für etwa 500 bis 600 Jahre gewesen ist, in der Zeit, die wir Mittelalter nennen. Er ist eine Weltmacht, die auf einem religiösen Fundament ruht. Das allein macht die Fragen nach seinem Wesen, nach seinen Ursprüngen und Anfängen wichtig, ganz abgesehen davon, dass der Islam als Religion auch interessant ist. Ich werde also mit einer Reihe historischer Bemerkungen anfangen, insbesondere einiges zu Mohammed sagen, auch einiges, was Sie vielleicht aus Quellen, die man sonst so zu seiner Allgemeinbildung benutzt, nicht erfahren können, auch ein bisschen was aus der neueren Forschung. Und dieses Ganze wird dann hinzielen auf die Frage nach dem Gottesbild. Wir werden dann kritisch zu fragen haben, was für einen Sinn es macht, dass wir sagen, Muslime und Christen glauben an denselben Gott. In welchem Sinn können wir das sagen? Wo sind aber auch die Probleme einer solchen Aussage? Hilft diese Aussage für den interreligiösen Dialog oder hilft sie vielleicht manchmal auch nicht? Zuerst also ein bisschen was Historisches. Mitte des 19. Jahrhunderts, als ganz junger Mann, schrieb der Orientalist Theodor Nöldecke die erste kritische historische Untersuchung über die Entstehung des Korans als eines Buches mit einer aus den Quellen zu erhebenden Geschichte. Jahre später, als er zum unbestrittenen Nestor der deutschen Orientalistik geworden war, sagte er einmal sinngemäß: Als junger Mann, da meinte ich, Mohammed leicht verstehen zu können. Später ist mir dieser Mensch immer rätselhafter geworden. In der Tat, gerade auch für Muslime ist es oft nicht leicht zu ertragen, wie fern Mohammed auch von dem ist, was Islam heute ausmacht, was gelebter Islam etwa in der Bundesrepublik ist. Christen haben lernen müssen, in einem durchaus manchmal auch schmerzhaften Prozess, die Fremdheit biblischer Konzepte und Ideen auszuhalten. Die Bibel ist uns historisch erst einmal entfernt. Wir müssen sie uns erst erarbeiten. Im Islam ist das ein sensibles Thema. Ein Kuriosum: Wie sollen wir zum Beispiel dazu stehen, wenn wir da eine islamische Überlieferung hören, in der Mohammed seine Gegner in Nagran zu einem Fluchwettbewerb herausfordert? Sie wissen nicht, was ein Fluchwettbewerb ist, nur man stellt sich gegenüber und verflucht sich gegenseitig so lange, bis einer von beiden tot umfällt. Gewonnen hat, wer überlebt. Die Gegner haben sich aber aus Angst auf dieses Angebot Mohammeds nicht eingelassen. Was ich mit diesem zugegeben Kuriosum illustrieren möchte, ist eben diese Fremdheit der frühislamischen Welt, die vom heutigen Islam ebenfalls weit, weit entfernt ist. 1400 Jahre Geschichte trennen uns nicht nur von Mohammed, sondern auch heutige Muslime von den Anfängen ihrer Religion. Für diesen Abstand besteht in der islamischen Welt nur in allerersten Ansätzen ein Bewusstsein. Ich werde daher zuerst ein bisschen über diese Wurzeln des Islam sprechen und dazu auch manche weniger zugängliche Quelle zitieren. Es ist ja im Augenblick leider so, dass sich jeder dazu berufen fühlt, über Islam zu sprechen, der gerade mal den Koran von vorne bis hinten gelesen hat. Das ist so ein bisschen schade. Die Dinge stellen sich bei näherem Hinsehen dann doch auch als sehr, sehr komplex dar. In der Tat, das, was einst Friedrich Schiller mal gesagt hat, von der Parteiengunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Da meinte aber nicht Mohammed, aber das trifft natürlich auch auf das Bild des Propheten zu. Ich würde nun, bevor ich ins Einzelne gehe, sehr gerne, wenn wir die Zeit dazu hätten, aber die haben wir nicht, wenn wir die Zeit hätten, würde ich gerne von Ihnen schon wissen, auch was Ihr Zugang zu diesem Thema ist, in welchen Kontext Sie sich mit Islam beschäftigt haben. Ich mache mal was ganz Unverschämtes, was ich eigentlich nicht gehört. Wer von Ihnen besitzt einen Koran? Aha. Wer hat ein Drittel davon gelesen? Wer hat ihn ganz gelesen? Sehen Sie, das ist doch auch schwierig. Es ist schwierig. Und das hier ist natürlich schon eine qualifizierte Gruppe. Ja, in der Tat, der Koran ist ein schwieriges Buch. Aber ich werde das am Schluss auch noch ein paar Sätze sagen. Ich werde Ihnen auch ein paar Buchempfehlungen geben. Aber das erst am Schluss. Mohammed, eigentlich arabisch Muhammad, als Person ist uns nur durch die Quellen arabischer Hagiographie vergleichbar den heiligen Leben des Mittelalters. Neben dem Koran selbst, dem heiligen Buch der Muslime, ist das einmal die Hadith-Literatur, die Aussprüche und Verhaltensweisen des Propheten als Vorbild für die Gläubigen sammelt und auf den mündlichen Überlieferungen der ersten Anhängerinnen und Anhänger beruht. Die Nennung beider Geschlechter ist hier zutreffend, denn auch eine Reihe von Frauen gehören zu den wichtigen Traditionsträgern. Darunter ist etwa Mohammeds Lieblingsfrau Aisha, die er als ganz kleines Mädchen geheiratet hat, was auf uns so ein kleines bisschen päderastisch wirkt, aber doch auch klar macht, wie fern uns diese kulturelle Welt ist. Offenbar war aber gerade diese Aisha Mohammed auch intellektuell sofort gewachsen, jedenfalls spielt sie eine große Rolle in der Fixierung islamischer Traditionen. Außerislamische Zeugnisse über die Wurzeln des Islam beginnen zwar früh, sind aber polemisch und bieten nur wenig Informationen. Erst als Damaskus erobert wurde und der Islam in den Jahren nach Mohammeds Tod zur Weltmacht wurde, begann man sich in den Literatursprachen Griechisch, Syrisch, Armenisch für ihn zu interessieren. Westliche Zeugnisse, also lateinische Zeugnisse, sind noch später. Im Arabischen entsteht in Etappen die sogenannte Sira-Literatur, welche das Leben Mohammeds zusammenfassend darstellt und erheblichen Umfang hat, aber natürlich nicht an modernen Standards der Quellenbenutzung gemessen werden kann. Die älteste dieser Biografien von dem arabischen Propheten ist Muhammad ibn Ishaq, stammt aus der Zeit um 760, ist aber nur erhalten in Auszügen eines späteren Werkes, eines gewissen Ibn Hisham, der im Jahre 834 unserer Zeitrechnung starb. Das ist 200 Jahre nach dem Tod des Mohammed. Schon daraus kann man sehen, wie unsicher vieles ist, was die Tradition erzählt. Das hier ist eine deutsche Übersetzung dieser ältesten erhaltenen Mohammed-Biografie in arabischer Sprache. Wichtigste Quelle bleibt der Koran selbst. Denn der dritte Kalif Uthman um 650, wenige Jahre nach Mohammeds Tod, sammeln und zusammenstellen ließ. Die Divergenzen der verschiedenen frühen Koranfassungen sind ganz gering. Man kann weitgehend davon ausgehen, dass der Koran authentisch den Originalton Mohammeds wiedergibt. Er ist unsere wichtigste Quelle, sowohl für die Anfänge des Islam und natürlich auch das Buch, das den Islam definiert in einer Intensität, wie das im Grunde genommen nicht einmal für die Bibel und ihr Verhältnis zum Christentum gilt. Zur deutschen Übersetzung werde ich am Schluss noch ein paar Sätze sagen. Um 570 geboren ist Mohammed früh verwaist. Sein Vater, Abd al-Muttalib, starb schon vor seiner Geburt. Mohammed war der jüngste von 10 Söhnen. Seine Mutter Amina war adliger Herkunft, auch sie starb früh. Ein Onkel nahm ihn auf, Abu Talib, der Vater des Ali, der Mohammeds Tochter Fatima heiratete, die später eine große Rolle im Volksglauben spielen wird. Auch Ali ist eine ganz wichtige Persönlichkeit, vor allem für die Schiiten. Viele Jahre begleitet der Waisenjunge die Karawanen der Witwe Khadija, die er dann auch heiratet. Damit hat er nun eine finanzielle Basis, die es ihm erlaubt, viel Zeit mit Nachdenken und in der Einsamkeit zu verbringen. Früh scheint Mohammed eine visionär-ekstatische Begabung gehabt zu haben. Folgende Episode gehört zwar nicht zur allerältesten Überlieferung, kann aber dennoch alt sein und hat großes intrinsisches Interesse. Mohammed spricht von sich selbst in der ersten Person. Er sagt: Ich wurde bei einer Amme des Stammes Sa'ad ibn Bakr gestillt. Als ich mit einem Jungen, der zusammen mit mir gestillt wurde, hinter dem Zelt die Schafe hütete, ist nur so ein ganz kleiner Knabe, als ich die Schafe hütete, da kamen zwei Männer mit weißen Gewändern und mit einem Gefäß aus Gold, das mit Schnee gefüllt war, auf uns zu. Sie packten mich, spalteten meinen Leib, nahmen mein Herz heraus, öffneten es und zogen aus ihm einen schwarzen Klumpen heraus, den sie beiseite warfen. Dann wuschen sie mein Herz und meinen Leib mit dem Schnee, bis sie mich ganz gereinigt hatten. Zitat Ende. Das ist die berühmte Herzwäsche, die zum Typ der schamanischen Berufungsvisionen gehört. Auch der angehende Schamane oder die Schamanin hat ganz typisch ein visionäres Erlebnis, bei dem sein oder ihr Körper zerstückelt wird oder das Fleisch von den Knochen geschabt wird. Mohammed erfährt das offenbar als eine Art Reinigungserlebnis. Doch erst um 610, als Mohammed etwa 40 Jahre alt ist, erlebt er eine Berufungserfahrung. Und ich möchte nun Worte vorlesen, mit denen Ibn Hisham diese Berufung schildert. Das ist zugleich ein Eindruck für diese älteste arabische Mohammed-Biografie. Ein etwas längerer Text. Wir werden aber sehen, dass er für uns ganz außerordentlich interessant ist und uns ganz tief in die religiöse Erfahrungswelt des frühen Islam hineinführt. Als Mohammed 40 Jahre alt war, machte Gott ihn aus Mitleid mit der Welt zum Gesandten und Verkünder für alle Menschen. Gott hatte mit jedem Propheten, den er vor ihm sandte, einen Bund geschlossen, an ihn zu glauben, Zeugnis für ihn abzulegen und ihm gegen seine Widersacher zu helfen. Er hatte sie verpflichtet, dies alles weiterzugeben, die an sie glaubten. Und sie taten, wie sie geheißen. So schloss Gott mit allen Propheten den Bund, dass sie Zeugnis für ihn ablegten und ihm gegen seine Widersacher halfen. Ich springe jetzt einen kleinen Abschnitt. Als Gott, ich lese es hier mal in der Form, den Namen, in der Form, wie er eigentlich korrekter wäre, Muhammad, als Gott Muhammad ehren und sich der Menschen durch ihn erbarmen wollte, zeigte sich dessen Prophetenschaft zuerst in seinen Träumen, die im Schlaf stets wie der Anbruch des Morgens über ihn kamen. Auch ließ Gott ihn die Einsamkeit schätzen und bald war ihm nichts mehr lieber, als allein zu sein. Wahb erzählt mir von Ubaid, das ist typisch für arabische Überlieferungen, es wird immer genannt, von wem die Überlieferung stammt. Eine kleine formale Sache, an die man sich erst gewöhnen muss als Leser. Für jede einzelne Episode wird immer die Namen der Zeugen genannt, der diese Geschichte überliefert. Jedes Jahr zog sich der Prophet im Monat Ramadan in die Einsamkeit zurück, um zu beten und die Armen zu speisen, die zu ihm kamen. Immer wenn er am Ende des Monats nach Mekka zurückkehrte, begab er sich zuerst zur Kaaba und umschritt sie 7 oder mehr Mal. Erst dann ging er nach Hause. Auch in jenem Ramadan, in dem Gott ihn ehren wollte, in jenem Jahr, in dem er ihn sandte, zog Mohammed wieder mit seiner Familie nach dem Berg Hira, um sich in der Einsamkeit dem Gebet zu widmen. Und in jener Nacht, in der Gott ihn durch die Sendung auszeichnete und sich damit der Menschen erbarmte, kam Gabriel zu ihm. Der Engel, den Sie auch aus der Bibel kennen. Als ich schlief, so erzählte der Prophet später, trat der Engel Gabriel zu mir mit einem Tuch wie aus Brokat, worauf etwas geschrieben stand, und sprach: Lies. Ich kann nicht lesen, erwiderte ich. Da presste er das Tuch auf mich, sodass ich dachte, es wäre mein Tod. Dann ließ er mich los und sagte wieder: Lies. Ich kann nicht lesen, antwortete ich. Und wieder würgte er mich mit dem Tuch, dass ich dachte, ich müsste sterben. Und als er mich freigab, befahl er erneut: Lies. Und zum dritten Mal antwortete ich: Ich kann nicht lesen. Als er mich dann nochmal würgte und mir wieder zu lesen befahl, fragte ich aus Angst, er könne es nochmals tun: Was soll ich lesen? Da sprach er: Und nun kommt ein Zitat aus der 96. Sure des Koran, die als die älteste aller Suren gilt. Nach muslimischer Überzeugung ist dies, was jetzt kommt, die erste Offenbarung, die Mohammed empfängt. Lies im Namen des Herrn, des Schöpfers, der den Menschen erschuf aus geronnenem Blut. Lies, und der Edelmütigste ist ein Herr, er, der das Schreibrohr zu brauchen lehrte, der die Menschen lehrte, was sie nicht wussten. Ich wiederholte die Worte, und als ich geendet hatte, entfernte er sich von mir. Das heißt, der Engel spricht ihm Worte vor und er spricht sie nach, bis er sie auswendig kann. Das ist der Vorgang der Offenbarung. Ich aber erwachte und es war mir, als wären mir die Worte ins Herz geschrieben. So dann machte ich mich auf, um auf den Berg zu steigen, doch auf halber Höhe vernahm ich eine Stimme vom Himmel: O Muhammad, du bist der Gesandte Gottes und ich bin Gabriel. Ich hob mein Haupt zum Himmel und siehe, da war Gabriel in Gestalt eines Mannes und seine Füße berührten den Horizont des Himmels. Und wieder sprach er: O Muhammad, du bist der Gesandte Gottes und ich bin Gabriel. Ohne einen Schritt vorwärts oder rückwärts zu tun, blieb ich stehen und blickte zu ihm. Dann begann ich, mein Gesicht von ihm abzuwenden und über den Horizont schweifen zu lassen. Doch in welche Richtung ich auch blickte, immer sah ich ihn in der gleichen Weise. Das ist eine visionäre Erfahrung. Den Blick auf ihn gerichtet, verharrte ich, ohne mich von der Stelle zu rühren. Khadija, seine Frau, sandte inzwischen ihre Boten aus, um nach mir zu suchen, doch kehrten sie erfolglos zu ihr zurück, nachdem sie bis oberhalb von Mekka gelangt waren. Schließlich wich die Erscheinung von mir und ich machte mich auf den Rückweg zu meiner Familie. Ich kam zu Khadija, setzte mich an ihre Seite und schmiegte mich eng an sie. Abul Qasim, das ist ein persönlicher Name, den Muhammad hat, trägt. Abul Qasim fragte sie: Wo bist du gewesen? Bei Gott, ich habe meine Boten ausgesandt, um dich zu suchen. Bis oberhalb von Mekka sind sie gezogen, doch kamen sie ohne dich zurück. Ich erzählte ihr, was geschehen war. Da rief sie aus: Freue dich, Sohn meines Oheims, und sei standhaft. Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, wahrlich, ich hoffe, du wirst der Prophet dieses Volkes werden. Dann erhob sie sich, legte ihre Kleider an und begab sich zu ihrem Vetter, Waraka ibn Naufal, der Christ geworden war, die heiligen Schriften las und von den Anhängern der Torah und des Evangeliums gelernt hatte. Ihm erzählte sie von den Worten Mohammeds und Waraka rief aus: Heilig, heilig, bei dem in dessen Hand meine Seele liegt. Wahrlich, Khadija, wenn du mir die Wahrheit gesagt hast, so ist wahrhaftig der Engel Gabriel zu ihm gekommen, wie er zu Mose kam. Und er ist wahrlich der Prophet dieses Volkes. Sag ihm, er soll standhaft bleiben. Soweit einmal ein kleiner Eindruck, auch vom Originalton einer solchen frühen arabischen Quelle, die das Leben Mohammeds erzählt, sicher im Ton der Legende, aber doch an den historischen Fakten orientiert. Das ist, wie gesagt, wie Muslime sich die allererste Offenbarung für Mohammed vorstellen. Mohammed beansprucht, kein Wahrsager oder Besessener zu sein, kein Kahin oder Majnun, wie das die 52. Sure sagt. Dennoch hat er mit seinem Offenbarungsanspruch vor allem mit den altarabischen Kahinen, Wahrsagern, große Ähnlichkeit. Er selbst beschreibt den Offenbarungsvorgang einmal wie folgt. Ich höre ein Getöse, bei diesem Getöse werde ich wie vom Schlag getroffen. Niemals kommt eine Offenbarung zu mir, ohne dass ich glaube, meine Seele würde von mir genommen. Die spätere Sira-Literatur, also diese biografische Literatur über Mohammed, beschreibt, wenn er eine Offenbarung empfing, empfand er Schmerzen und sein Gesicht verfärbte sich. Es wird auch erzählt, dass er durch diese geheimnisvolle Macht zu Boden geworfen wurde und eine Zeit lang wie ein Betrunkener dalag. Einmal empfing er eine Offenbarung, während er auf einem Kamel ritt. Das Tier schrie dabei und spreizte die Vorderbeine so weit auseinander, dass es schien, sie müssten brechen. Das Kamel kniete nieder, stand dann wieder auf und stand mit versteiften Beinen, bis das schwere Gewicht der Offenbarung vom Propheten gewichen war und der Schweiß tropfte von der Stirn des Propheten. Aber nicht bloß während eines Rittes, sondern auch beim Essen oder auf der Kanzel überraschte ihn die göttliche Eingebung. Sie stellte sich auch nicht selten ein, wenn jemand den Propheten um einen Entscheid in einer religiösen Frage anging. Das ist für die Psychologie dieses Offenbarungsempfanges doch sehr interessant. An anderer Stelle sagt Mohammed, die Offenbarung kommt in zweierlei Weise zu mir. Gabriel, also ein Engel, besucht mich und teilt sie mir mit, wie ein Mann zum anderen redet. Aber was er redet, verschwindet mir sofort wieder aus dem Gedächtnis. Oder es kommt zu mir mit einem Getöse, wie von einer Glocke, sodass mein Inneres verwirrt ist. Nur was mir so offenbart wird, verschwindet mir nicht mehr. Wohlgemerkt, das sind die ältesten islamischen Quellen. Man beachte den altertümlichen Charakter dieser Vorgänge, das visionäre und ekstatische Element. Die Schilderung erinnert durchaus auch an die alttestamentlichen Propheten, von denen es all das auch in ganz ähnlichen Schilderungen gibt. Christliche Quellen, etwa aus dem Mittelalter, wollten Mohammed dann gerne etwa zum Epileptiker machen, was aber ganz unwahrscheinlich ist und vor allem den immensen religiös-innovatorischen Charakter seiner Botschaft nicht erklärt. Auch sprengt Mohammed ohne Frage die Grenzen dessen, was das altarabische Ekstatikertum vorgibt. Zur Weltreligion reift der Islam, indem er sich den jeweils neuen Herausforderungen energisch stellt. Um erste Anhängerinnen und Anhänger muss Mohammed lange ringen. Es sind, wie wenn man den frühen Islam sozialgeschichtlich sieht, ähnlich wie bei den meisten neuen Religionen, vor allem ganz junge Menschen, daneben Entwurzelte, die in der Stammesgesellschaft keinen rechten Platz mehr haben. Ganz ähnlich der frühen Jesusbewegung findet der Islam seine ersten Anhänger am unteren Ende des sozialen Spektrums. Aber während das Christentum die Entwicklung von einer religiösen zu einer politischen Größe dafür 300 bis 400 Jahre gedauert hat, geschieht dies im Islam sofort, noch zu Lebzeiten des Propheten, weil der Islam auch sofort zu einer Militärmacht wird. Schon bei Mohammeds Tod ist praktisch die ganze arabische Halbinsel erobert. In Mekka selbst hat Mohammed rasch Feinde, 622 muss er fliehen und zieht mit seinen Getreuen nach Medina, dem alten Yathrib. Das ist die berühmte Hijra, die Flucht, mit der der islamische Kalender ja beginnt. Diese Stadt wird nicht zuletzt von jüdischen Stämmen bewohnt. Mohammed kann bald die vollständige Kontrolle über die Stadt an sich bringen. Mit den Juden aber kommt es zum Bruch. Zwei der jüdischen Stämme werden vertrieben, der dritte wird militärisch vernichtet, alle Männer werden getötet, alle Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. So jedenfalls die bekannten islamischen Darstellungen. In der jüngeren Forschung hat es eine Rolle gespielt, dass die ältesten christlichen Quellen den Bruch zwischen den Juden und Mohammed sehr viel später datieren und noch die Armee, die im Jahre 638 Jerusalem eroberte, bestand nach christlichen Quellen aus Juden und Muslimen gemeinsam. Auch der erste islamische Militärstatthalter in Jerusalem war kein Moslem, sondern ein Jude. Diese Diskrepanz der Quellen ist zumindest merkwürdig. Immerhin kommt es zum Bruch zwischen Muslimen und Juden, ein Bruch, der bis heute ja andauert. Deutlich ist in jedem Fall, dass sich Mohammed auch religiös vom Judentum stärker abwendet und dem Islam ein national-arabisches Element verleiht. Die vorgeschriebene Gebetsrichtung wird von Jerusalem nach Mekka geändert. Zugleich taucht in den Suren jetzt erst die Behauptung auf, Abraham selbst habe die Kaaba mit seinem Sohn Ismael gegründet. Abraham, Ibrahim, wie die Muslime sagen, wird damit zum ersten Moslem. Explizit wird gesagt, dass er nicht als Jude oder Christ gelten könne. 630 kehrt Mohammed nach Mekka zurück und zerstört die heidnischen Kultgegenstände des Heiligtums, bis auf eine Ausnahme, den schwarzen Stein, der als Sitz der Gottheit gilt und dessen Verehrung zu tief im Volk verwurzelt ist, als dass seine Abschaffung möglich gewesen wäre. Der Islam, der zuvor faktisch als eine Form des Judentums, nicht etwa des Christentums, aufgetreten war, wird nun zu einer eigenen Religion. 632 stirbt Mohammed in den Armen seiner Lieblingsfrau Aisha. Die Frage einer legitimen Nachfolge ist sofort heftig umstritten und trennt die islamische Welt bis heute. Mohammed selbst hatte dafür keine klaren Regelungen getroffen. Bekanntlich sind hier auch Sunna und Schia, die beiden großen Richtungen des Islam, unterschiedlicher Auffassung. Der überragend rasche Erfolg des Islam hängt nicht nur an der immensen Militärgewalt, mit der er vorangetrieben wird, sondern offenbar auch daran, dass die von Mohammed definierte Religion genau arabischen Bedürfnissen entspricht. Mohammed ist daran in der Tat so etwas wie ein arabischer Prophet. Sie ist hinreichend neu, um Überholtes überwinden zu können aus der alten Religion, integriert aber genug Elemente der alten Religion, um insbesondere die Mekkaner nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Blicken wir kurz auf die arabische Halbinsel zu dieser Zeit. Die Landschaften Arabiens waren jahrhundertelang Rand des Kulturlandes gewesen. Im Süden, im heutigen Jemen, hatte es dereinst blühende Hochkulturen gegeben. In Mohammeds Tagen war das vergangen. Politisch bewegte man sich im Schatten der beiden Großmächte dieser Zeit, des römisch-byzantinischen Reiches im Nordwesten und des persisch-sassanidischen Reiches im Nordosten. Beide waren geschwächt, nicht zuletzt durch ihre häufigen Kriege und ihre Auseinandersetzungen mit den wilden Stämmen, die immer wieder neu aus Zentralasien kamen, Hunnen, Awaren, Alanen und später in schon islamischer Zeit dann die türkischen Völker. Arabien war kein Staat, sondern bestand aus den Territorien verschiedener Stämme. Das Leben wurde primär bestimmt durch die Zugehörigkeit zu und den Status in einem dieser Stämme. Der Normalzustand des Lebens zwischen den Stämmen ist der Krieg, der aber nur den Charakter vereinzelter Überfälle und Raubzüge hat. Man unterschied zwei Formen von Eigentum, solches, das man von seinen Vätern ererbt hat, und solches, das die Gottheit einem geschickt hat. Damit meint man konkret, was auf Raubzügen erworben war. Das Antreffen einer reichen Karawane, die man ausrauben konnte, galt als eines der vorzüglichsten Geschenke der Gottheit, wobei immer die Loyalität im Stammesverband zu beachten war. Das Gastrecht jedoch war heilig, ebenso der Waffenfriede während der religiösen Feiern, fast immer mit einem der großen Märkte verbunden. Die Nomaden leben von der Viehzucht, das Leben wird von den biologischen Rhythmen der Herden und ihrem Weidewechsel bestimmt. Kamele sind der wertvollste Besitz. Die Religion dieser Araber ist ein Polytheismus, also ein Vielgottglaube, auf dem Weg zu einem etwas blassen und inhaltsleeren Monotheismus. Fremden Beobachtern, die arabische Stämme etwa in der Spätantike sahen, fiel vor allem der zentrale Kult heiliger Steine auf. Gemeint sind etwa große, auffällige, freistehende Felsen oder gelegentlich Meteorsteine, die in ein meist kleines Heiligtum integriert werden. Schon der Christ Clemens Alexandrinus um 200 bemerkt, als er die Religionen der verschiedenen Völker charakterisiert, als besonders typisch für die Araber verehren den Stein. Dazu gleich noch ein paar Sätze. Männliche Götter spielen eher eine untergeordnete Rolle, obwohl Allah und andere durchaus bekannt sind. Andere Götter dieser arabischen Völker zählt die 71. Sure auf. Wichtig sind vor allem die großen weiblichen Göttinnen Alat, die schon Herodot früher erwähnt, Al-Manat, die Schicksals-, Glücks- und Todesgöttin, und vor allem Al-Uzza, die Hauptgöttin der Korashiten des Stammes der Mekka beherrscht und die mit dem Venusstern identifiziert wird. Die arabische Aphrodite. Der Koran erwähnt dies alles. Den Heiden galten sie als Töchter Allahs, was für den Monotheismus Mohammeds natürlich unannehmbar war. Was Mohammed aber von dieser Religion seiner vorislamischen Umwelt übernimmt, ist vor allem der heilige Stein in Mekka, ja, Hierophanie, ein Ort der Manifestation göttlicher Kraft, offenbar ein schwarzer Meteor. Nicht ohne Skepsis wird dem begegnet. Umar, der zweite Kalif, sagt, er hätte den Stein nie verehrt, wenn er nicht zugesehen hätte, wie der Prophet ihn geküsst habe. Um den heiligen Stein herum befindet sich ein heiliger Bezirk, Haram auf Arabisch, das ist unser Wort Harem. In ihm sind bestimmte kultische Tabus zu beachten, zum Beispiel dürfen Tiere nicht getötet werden, kein Baum darf gefällt werden und ähnliches. Das wirkt auf uns sehr altertümlich. Das gibt es aber in der Bibel durchaus auch, einen solchen heiligen Stein, er heißt auf Hebräisch ein Bet-El, ein Haus Gottes, das ist ein heiliger Stein. Das wird dann im Griechischen das Wort übernommen, Beit-Tyljoi. Sie kennen das im Alten Testament aus Genesis 28, der Geschichte, wie Jakob einen heiligen Ort entdeckt, an dem sich Himmel und Erde diesseits und jenseits berühren, und wie er zum Hinweis auf diesen schauerlichen Platz, wie er sagt, einen großen Fels aufrichtet. Dieser Fels ist dann Bet-El, das Haus der Gottheit. In der Religion des alten Israel allerdings wurde der Kult heiliger Steine bald zurückgedrängt und galt als heidnisch abergläubisch. In der arabischen Welt blieb dieser Kult in Geltung. Diese Steine sind sozusagen sakramentale Vergegenwärtigungen der Stabilität der Gottheit. Doch die Bibel spricht ja metaphorisch von Gott als dem Fels. Kultbilder von Göttern, wie es sie in der griechisch-römischen Welt dagegen gibt, spielen keine Rolle, obwohl es sie gelegentlich gegeben hat. Wie sieht das Heiligtum Mekkas aus, als es Mohammed für seine neue Religion übernimmt? Im Zentrum steht das würfelförmige Bau, die Kaaba, übersetzt der Würfel, ein dachloses Gebäude, dessen Ecken an den Himmelsrichtungen orientiert sind. Die Wände wurden mit kunstvollen Stoffplanen abgedeckt, wie es auch heute noch gemacht wird. Im Gebäude selbst befindet sich ein ausgetrockneter Brunnen, in den Weihegeschenke geworfen werden. Oberhalb des Brunnens stand ein Gottesbild, aus rotem Karneolstein verfertigt, eine Hand war aus Gold. Es stellte den Gott Hubal dar, den eigentlichen Gott der Kaaba. Daneben hing eine aus Akazienholz gefertigte Taube, die als Symbol der Uzza, der Venusgöttin, galt. Dies alles hat Mohammed abgeschafft. Die Kaaba selbst anzurühren, aber nicht gewagt. Sehr auffällig ist im Koran das Fehlen jeglicher Polemik gegen den alten Gott der Kaaba, Hubal. Er kommt noch in einigen Schwurformeln vor. Religionswissenschaftler haben aus dem Fehlen einer Polemik Mohammeds gegen diesen Gott geschlossen, dass Allah eben einfach gleich Hubal sei, nur habe Mohammed das für ihn inakzeptable Kultbild beseitigt. Für Muslime ist eine solche Sicht schwierig. Hier stößt sich eine religionswissenschaftliche Sicht mit dem islamischen religiösen Diskurs. Merkwürdig ist, dass dieser alte Gott, der Kaaba, auch Beziehungen zum Mond hat. Bekanntlich ist der Mond noch heute ein zentrales islamisches Symbol auf Minaretten und Ähnlichem. All das sind nun Thesen, Details, die sich in der Religionswissenschaft eine Rolle spielen, Für Muslime selbst ist es eigentlich nicht sehr wichtig. Für sie verbindet sich mit dem heiligen Meteorstein an der Kaaba die jüdische Abraham-Geschichte. Trotz solcher altarabischen Relikte ist der Islam auf arabischem Boden eine völlig neue Religion, der sich durch das neue heilige Buch, den Koran, definiert. Arabisch Koran heißt Lesung, Rezitation. Die heiligen Schriften der Juden und Christen werden zwar als Offenbarungen anerkannt, gelten aber als verfälscht und verunreinigt. Lassen Sie uns ein kleines bisschen auf den Koran als Buch schauen. Ich möchte Sie durchaus ermutigen, wenn Sie das noch nie getan haben, sich auch einmal einen Koran anzuschaffen. Auch einen christlichen Menschen kann das nicht schaden, mal ein bisschen in den Koran hineinzuschauen, sich damit vertraut zu machen. Das ist nun mal die Heilige Schrift, die meistgelesene Heilige Schrift nach der Bibel. Und ein kleines bisschen, denke ich, gehört es schon auch zu der entstehenden internationalen Bildungskultur, die wir in der Welt auch brauchen werden künftig, auch mal sich ein bisschen mit dem Koran beschäftigt zu haben. Das ist nicht so einfach. Es ist ein Buch, das durch seine poetische Sprache, aber auch seine Wiederholung eines begrenzten Repertoires an Gedanken auf uns nicht so einfach wirkt. Es ist nicht intellektuell schwierig, aber es ist eben ja ein prophetisch-poetischer Text und erfahrungsgemäß kann man das nicht am Stück lesen. Man kann aber sich mal eine Sure nach der anderen vorlesen. Wer noch nie einen Koran in der Hand gehabt hat, die Suren, also die einzelnen Kapitel oder Offenbarungen, sind der Länge nach geordnet, die längsten vorne, hinten werden sie immer kürzer. Und ganz am Anfang ist eine ganz kurze Sure, aber dann danach kommen die längsten und dann werden sie immer kürzer. Ist eigentlich egal, mit welcher man anfängt. Die haben alle eine Überschrift und so werden sie von Muslimen auch zitiert. Aus welchen Quellen nährt sich nun der Koran? Das Erzählgut stammt zum größeren Teil aus dem Alten Testament, in der Form, wie der Stoff unter Juden lebendig weitererzählt wurde. Ein wirkliches, wenn auch freies Zitat findet sich nur ein einziges Mal. Erzählgut aus dem Neuen Testament ist dagegen selten und bezieht sich ausschließlich auf die Geschichte Jesu bzw. Johannes des Täufers. Immerhin findet sich auch die altkirchliche Legende von den 7 Schläfern von Ephesus, die jahrhundertelang in einer Höhle schlafen und so die Zeit der Christenverfolgung überstehen. Das ist Erzählgut im Koran. Die Chronologie des Koran ist weithin geklärt. Am Anfang stehen kurze Texte, also chronologisch am Anfang, deren Hauptinhalt der Monotheismus und die Ankündigung des Weltgerichtes sind. Vor allem werden Nicht-Moslems immer wieder eindringlich die Höllenstrafen angekündigt. Später werden die Suren länger und entwickeln sich zu förmlichen Reden, wobei jetzt auch praktische Fragen der Religionsausübung eine Rolle spielen. Gelegentlich wird auch der Prophet selbst gelobt oder getadelt. Die Sprache des Koran ist einerseits schlicht, andererseits oft dunkel. Nicht-arabische Fremdwörter sind häufig, vor allem solche aus dem Syrisch-Aramäischen und dem Äthiopischen. Schon die beiden Vokabeln für das, was wir Religion nennen im Arabischen, Din und Millah, etwa sind persisch bzw. syrisch-aramäischen Ursprungs. Das ist interessant, weil die Sprache fast immer ein sicherer Indikator der allgemeinen Kultur eines Volkes ist. Eine Neuschöpfung von Mohammed selbst ist jedoch das Wort Islam. Islam heißt eigentlich so viel wie Ergebung, sich ergeben. Gemeint ist in den Willen Gottes. Eine Partizipialbildung zu Islam wiederum ist Muslim, derjenige, der sich Gott ergibt, gemeint ist im Gehorsam. Die biblischen Figuren erscheinen in Namen, die uns alle ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind, sind alle ein kleines bisschen verfremdet. Abraham wird Ibrahim, Jesus wird Issa und so weiter. Sehr merkwürdig, dafür weiß ich keine rechte Erklärung, ist, dass die Namen oft in Verkleinerungsformen erscheinen, zum Beispiel Esra, der Schreiber, der letzte der Propheten nach jüdischer Zählung, wird Usair, Shlomo, König Salomo, wird Suleiman, das sind einfach die Verkleinerungsformen. Warum das Arabische solche Verkleinerungsformen liegt, wie das im Deutschen, etwa im Ostpreußischen mal so war, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Sehr merkwürdig ist auch die Namensform Issa für Jesus, griechisch Jesus, aramäisch eigentlich Ischu. Sehr merkwürdig wegen des anlautenden Kehlkopfknarrlautes, der im Deutschen nicht so gut rüberkommt. Sicher eine bewusste Veränderung des Namens, vermutlich von Juden übernommen. Interessant, die Form, in der Jesusname im Islam, im Koran übernommen wird, ist die jüdische Form, nicht die christliche. Christliche Leser tun sich mit dem Koran meist eher schwer. Nicht, weil sie ihn nicht verstehen würden, sondern wegen der Elementarisierung der religiösen Botschaft, die sich formal in der ständigen Wiederholung einiger durchaus weniger Grundgedanken äußert und die den Koran nachhaltig von der Bibel unterscheidet. Irritierend sind für christliche Leser durchaus auch eine Reihe von geschichtlichen Missverständnissen. Das hören Muslime natürlich nicht gerne, das bestreiten sie zum Teil auch, aber ich denke, dass man das schon so wird sagen müssen. So wird der alttestamentliche Josef aus der Josefsgeschichte mit Josef, dem Vater Jesu, verwechselt. Berühmt ist die Sonderlehre, Jesu sei gar nicht gekreuzigt worden. Ich nehme an, dass Sie haben das alle schon mal gehört. Sie wissen, nach islamischer Auffassung ist Jesus nicht gekreuzigt worden, sondern ein anderer wurde versehentlich an seiner Stelle gekreuzigt. So in der 4. Sure. Die Trinität wird als Vater, Sohn und also die christliche Lehre von der Trinität, die für Muslime natürlich unannehmbar ist, ja, wird missverstanden als Vater, Sohn und Maria. Möglicherweise reagiert Mohammed hier auf ein populäres Christentum seiner Umwelt. Diese Dinge erleichtern den islamisch-christlichen Dialog natürlich nicht gerade, wenn Christen erst einmal sagen müssen, das, was hier als Christentum angegriffen wird, ist aber gar nicht unsere Auffassung von Christentum. Das Umgekehrte gilt natürlich auch relativ oft, dass Christen etwas als Islam angreifen, was islamische Auffassung gar nicht ist. Zentral ist natürlich immer wieder das Pathos der Einheit Gottes, das große Thema, das überhaupt zwischen Christen und Muslimen steht. Sie werden sicherlich wissen, dass der Hauptvorwurf der Muslime gegen die Christen ist, sie hätten die Einheit Gottes aufgeweicht. Das ist eigentlich das Hauptthema, was zwischen Christen und Muslimen steht. Nicht die Figur Jesu, auch nicht so sehr die Interpretation Jesu, sondern also das Erlösungswerk oder so. Das wird im Islam zwar auch anders gesehen, aber das eigentliche Hauptproblem sozusagen, wo Muslime der Auffassung sind, dass die Christen geradezu blasphemisch die Einheit Gottes entwerten, ist der Gedanke, dass sie Jesus den Sohn Gottes nennen oder gar von der Trinität sprechen, dass Gott als der eine doch in geheimnisvoller Weise zugleich drei ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist für das immense Pathos der Einheit Gottes im Islam unannehmbar. Dabei gilt Mohammed nach islamischer Auffassung keineswegs als unfehlbar oder als sündlos, keineswegs. Die Muslime erzählen viele, viele Geschichten durchaus, wie Mohammed sich geirrt hat, wie er seine Meinung ändern musste. Aber der Koran selbst gilt natürlich als authentische und darin dann auch unfehlbare Offenbarung Gottes. Berühmt ist die Episode um die satanischen Verse in der sogenannten satanischen Verse in der 53. Sure. Ich nehme an, Sie haben alle mal davon gehört, in den Medien oder im Fernsehen irgendwie, diese Geschichte. Ich erzähle sie Ihnen nochmal ganz kurz, für die, die das zwar gehört haben, aber nicht so genau wissen, was da eigentlich gemeint war. Als Mohammed die 53. Sure öffentlich vortrug, fragte er dabei auch die noch heidnischen Zuhörerinnen und Zuhörer, ob sie denn je ihre drei Göttinnen Alat, Al-Uzza und Manat selber gesehen hätten, wie er selbst doch den Engel gesehen habe, der ihm die erste Offenbarung übertrachte. Und dabei fügte er über diese drei Göttinnen der altarabischen Religion folgende Verse ein: Diese sind die wahrhaftigen Schwäne, auf deren Fürbitte bei Gott man wahrhaftig hoffen kann. Ganz merkwürdig, die Göttinnen werden als Schwäne bezeichnet, die der Weite zu sehen sind und man kann Fürbitte leisten bei ihnen. Also die Idee, das ist ja noch polytheistisch. Später nahm er diese Verse zurück und erklärte, in diesem Augenblick habe ihm der Satan die Worte eingeflüstert, was er nicht sofort gemerkt habe. In der islamischen Welt löst die Erinnerung an diese Ereignisse, obwohl wir sie aus islamischen Quellen kennen, nach wie vor erhebliche Irritation und manche Verleugnungsversuche aus. Man denkt an die berühmten Ereignisse um Salman Rushdies Roman, wo dieses Thema ja vorkommt. Sie wissen, das hat ihm ein Todesurteil eingebracht. Dennoch sind die Ereignisse selbst völlig klar und selbst bei den besten islamischen Autoren selbst bezeugt, an ihrer Tatsächlichkeit besteht kein Zweifel. Übrigens erkennt der Vers nicht etwa die drei Göttinnen der Heiden als gleichrangige Göttinnen an, sondern nur als Fürbitterinnen bei Allah, also als eine Art Engelwesen. Aber auch das ist für den reinen Monotheismus Mohammeds später nicht erträglich. Immerhin, was man an dieser berühmten Episode über diese sogenannten satanischen Verse sehr schön lernen kann: Mohammed ist für Muslime ein Mensch, er hat eine völlig andere Stellung als Jesus für Christen. Der Islam hat eine Reihe von menschlichen Schwächen und auch viele anrührende Züge an der Persönlichkeit des Propheten getreulich gewahrt. Diese sogenannten satanischen Verse widersprechen also nicht wirklich dem Anspruch Mohammeds nach dem Bild, das der älteste Islam von seinem Propheten hat. Religionsgeschichtlich sind sie natürlich sehr, sehr aufschlussreich. Bevor ich ein paar Worte zu Büchern sage, möchte ich jetzt ein bisschen nach diesem mehr historischen sozusagen, diesen Bemerkungen zum historischen Mohammed und den Wurzeln des Islam, das ein bisschen zuspitzen auf die Frage nach dem Gottesbild. Bisher habe ich eher religionswissenschaftlich gefragt. Ich habe versucht, den Islam in seiner damaligen religiösen Umwelt zu verstehen. Jetzt aber möchte ich Sie doch einladen, mit mir auch ein bisschen theologisch zu fragen. Der Islam tritt auf als eine arabische Religion, Botschaft von dem einen Gott, der barmherzig ist, aber doch der Richter. Das sind die beiden wesentlichen Eigenschaften Gottes nach islamischer Frömmigkeit. Er ist der barmherzige Gott und er ist der Richter aller Menschen. Frage: Glauben Muslime und Christen an denselben Gott? Nun kann man diese Frage ganz platt sehen. Ja, natürlich ist Gott der Schöpfer der Welt und ein höheres Wesen, dann ist das natürlich irgendwie derselbe Gott. Aber das ist platt, das ist flach. Und so flach wollen wir nicht fragen. Die Frage ist ja auch sonst wichtig. Es ist ja oft nicht so sehr nicht das Problem, glauben wir an Gott, sondern die Frage ist, an was für einen Gott glauben wir denn? Wo zeigt er sich? Wo wird er identifizierbar? Beispiel aus unserer unmittelbaren Umwelt: Atheismus. Viele Atheisten haben ein solches Schreckgespenst von Gott im Kopf, dass ich sagen würde, an diesen Gott glaube ich auch nicht. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Die Frage ist nicht nur, gibt es einen Gott, gibt es keinen, glauben wir an Gott, sondern was für einen Gott glauben wir denn? Wenn wir also den christlichen Gott und den islamischen Gott vergleichen wollen, müssen wir uns zugleich auch von vielen, vielen Klischees lösen. Immerhin, jetzt mal ein Zitat aus dem Koran. In der 29. Sure heißt es für die Christen: Unser Gott und euer Gott ist einer und wir sind ihm selbe Gott. Das wird von Muslimen auch geglaubt. Sie sind ja der Auffassung, dass Judentum und Christentum auf authentischen Offenbarungen beruhen. Sie kennen daher auch Torah und Evangelium, Taurat wa Injil, wie man im Arabischen sagt. Diese gelten allerdings als verfehlt, als verfälscht, als von Christen und Juden, sagen wir, im Laufe der Jahre einfach korrumpiert. Aber Christen und Juden und noch eine Reihe kleinerer Religionsgemeinschaften, monotheistischer Religionsgemeinschaften, die Sabia etwa aus dem Orient, gelten als Ahl al-Kitab, als Volk des Buches, also als Menschen, als Religionen, die auf eine authentische Offenbarung zurückblicken können. Daher gibt es im Islam einen fundamentalen Unterschied in der Behandlung von Christen, Juden einerseits und etwa Polytheisten oder heidnischen Stämmen oder auch
vorislamischen Arabern auf der anderen Seite. Die einen haben eine authentische Offenbarung Gottes, die anderen haben das nicht. Sie wissen, in der Geschichte der islamischen Mission ist das ein ganz gewaltiger Unterschied. Es ist nämlich so, dass Christen grundsätzlich in der islamischen Welt Christen bleiben können, auch wenn natürlich der Sozialdruck immer immens war, dass sie ihre Religion wechseln. Sie mussten nur eine Kopfsteuer bezahlen, eine besondere Steuer. Aber sie konnten grundsätzlich als Christen in der islamischen Welt leben. Sie durften nur keine Mission treiben. Während Polytheisten, also Heiden, in der islamischen Umma der Gemeinde nicht leben durften, für sie bestand die Wahl, Übertritt zum Islam oder Tod. Das gilt bis heute in allen islamischen Gesellschaften, weil das Teil der ältesten Überlieferung ist. Ja, aber wie stellt sich die Sache denn nun aus christlicher Sicht dar? Wenn wir auf den, als Christen auf den islamischen Gott blicken, ja, ist das derselbe, an den Christinnen und Christen glauben? Und das nun auf einer tieferen Ebene gefragt, nämlich auf der Ebene, wie macht sich dieser Gott identifizierbar, worin zeigt er eigentlich, was ist sein Wesen, was ist sein Charakter? Und da stellt sich die Sache doch ein bisschen komplexer dar, denke ich. Auch Christen glauben an die Einheit Gottes. Und es kann nicht schaden, sich von Muslimen daran auch erinnern zu lassen, dass natürlich auch die christliche Trinitätslehre in keiner Weise an der Einheit Gottes kratzen will. Ich war vor 6 Wochen etwa in Jerusalem und habe dort an einer Konferenz teilgenommen, die von Christen, palästinensischen Muslimen und Juden gemeinsam gestaltet wurde, Friedensarbeit zwischen der augenblicklichen Situation Palästinas. Da gab es morgens immer eine Andacht und diese Andacht hat einmal ein Christ gemacht, einmal ein Jude, einmal ein Muslim. Und als der Muslim die Andacht gemacht hat, das war ein bedeutender muslimischer Sufi, der in der Altstadt Jerusalems eine Schule hat, eigentlich usbekische Abstammung, aber seine Familie lebt schon ganz lange in Jerusalem. Und er hatte nun das Problem, eine Andachtsform zu finden als Muslim, die für Christen und Juden auch annehmbar ist. Und da hat er Folgendes gemacht, da haben wir uns also alle im Kreis aufgestellt. Sie wissen, wenn Sie es nicht wissen, hören Sie es jetzt, bei Sufis spielt die Meditation einzelner Worte eine große Rolle. Und dann hat er uns ein bisschen etwas erzählt über die Einheit Gottes und hat uns eingeladen, mit ihm den Vers zu singen, eben über die Einheit Gottes, La ilaha illallah. Niemand ist Gott außer Gott. Eine Beschwörung der Einheit Gottes, Beginn des islamischen Glaubensbekenntnisses, aber ohne den eigentlich islamischen Nachsatz und Mohammed ist ein Prophet. Und dieser Satz in arabischer Sprache, der eben die Einheit Gottes beschwört, ist nun in der Tat für Christen und Juden nachsprechbar. Wir haben das gesungen und bei den Sufis gibt es eben diese Form des Gebetes, dass dasselbe Gebet lange Zeit wiederholt wird, meditiert wird, so wie das die Ostchristen auch kennen in der Orthodoxie. Im Arabischen heißt es Dhikr. Wir haben so 20 Minuten lang diesen einen arabischen Satz gesungen. Und der Sufi-Meister hat nichts anderes getan, als ist im Kreis herumgegangen, in dem wir da standen, und hat uns dabei so ein bisschen angeguckt. Und dies hat nur eine ganz merkwürdige Wirkung. Das Ganze endete dann mit einem Segensgebet von ihm. Das war die ganze Andacht. Und dann, wenn man aber 20 Minuten lang denselben einen arabischen Satz singt, dann wird dieser Satz zu einer Art Ohrwurm, den man den Rest des Tages nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Und das hat die merkwürdige Wirkung, und das fand ich interessant, dass dieser ganze Tag sozusagen erfüllt und beherrscht ist von dem Thema der Einheit Gottes. Wenn Sie nämlich ständig an die Einheit Gottes denken, ganz egal, was Sie gerade tun. Das ist für uns völlig fremd als Christen. Ich muss aber sagen, es war interessant und es war durchaus nachvollziehbar. Da war ein Stück islamischer Frömmigkeit, das, wo ich sagen würde, das kann ich teilen. Insofern, wir rühren schon an denselben Gott, Aber. Und nun kommen doch eine Reihe von Bedenken. Ich habe gesagt, glauben wir an denselben Gott? Was ich eben erzählt habe, heißt eher, natürlich ist es irgendwie derselbe Gott. Aber es gibt doch eine Reihe von deutlichen Unterschieden. Ich nenne 5 Punkte. Im Christentum spielt die Geschichtlichkeit Gottes eine zentrale Rolle, die Erwählung Israels, die Führung und vor allem die Geschichte Jesu. Der Gott Israels ist kein Naturgott, er ist der Schöpfer der Natur, er ist schon mal gar nicht mit der Natur identisch, das ist Allah aber auch nicht, er ist das Gegenüber zur Natur. Er ist dies zugleich aber als einer, der einen Namen hat. Im Alten Testament, Sie wissen es, Yahweh ist nicht etwa das Wort für Gott, das heißt Elohim im Hebräischen, sondern ist ein Name. So wie ich Marco Franczkowski heiße, so heißt Gott im Alten Testament Yahweh, und Name steht natürlich auch für eine Persönlichkeit, für ein Wesen. Das Arabische dagegen verwendet für Gott keinen Namen, sondern das Wort Gott selbst. Allah ist einfach die zusammengezogene Form von Al-Ilah. Al-Ilah heißt Gott in Arabisch. Ilah ist das gleiche Wort wie im Hebräischen, dann in der Pluralform Elohim. Das ist die gleiche Wurzel. Das ist ein kleiner Unterschied, aber der doch in tiefe Wasser führt. Ich habe gesagt, für Muslime ist Gott der Barmherzige und der Gerechte. Aber wie ist das mit dem Satz des Neuen Testamentes, dass Gott Liebe ist? Das ist ein Satz, der in dieser Form im Koran nicht steht und der in der Tat mit dem trinitarischen Glauben zu tun hat. Liebe heißt ja innere Lebendigkeit, ein inneres sich gegenüber sein, eine innere Vielfalt, die ich und du sagen kann. Wenn Gott in sich selbst Liebe ist, dann ist Gott in sich selbst auch ein personales Miteinander, auch als der eine Gott, so paradox das für uns ist. Dies wird dann in der Kirche bekanntlich in trinitarischen Formeln ausgedrückt, etwa in der Metapher von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es ist nicht schlecht, von Muslimen daran erinnert zu werden, dass das eine Metapher ist. Ja, natürlich ist Gott nicht im ontologischen Sinn Vater und Jesus ist nicht im ontologischen Sinn Sohn. Das ist eine Metapher. Es gibt auch andere Metaphern dafür. Zum Beispiel der Kirchenvater Augustinus gebraucht für dieses innere Leben, die innere Lebendigkeit Gottes, die Metapher von Feuer, Licht und Wärme. Feuer, Licht und Wärme sind dasselbe, sie gehören zusammen, aber sind auch was Verschiedenes. Ein Feuer, das brennt, gibt Licht von sich und es gibt Wärme von sich. Licht ist nicht dasselbe wie Wärme, Wärme ist nicht dasselbe wie Licht, aber das eine kann ohne das andere nicht sein. Das Ganze ist doch eine Einheit. Auch das ist eine Metapher, die uns daran erinnert, dass auch die Rede von Vater, Sohn und Heiligem Geist durchaus eine Metapher ist. Ja, daran von Muslimen erinnert zu werden, ist nicht schlecht, aber dennoch stoßen wir an einen, wie ich denke, in der Tat unüberbrückbaren Gegensatz, denn diese innere Lebendigkeit, die im Neuen Testament zu der Aussage führt, dass Gott Liebe ist, ist im Islam in dieser Form nicht nachsprechbar. Da ist Gott eben doch in einer Ausschließlichkeit der eine, das von seinem inneren Leben, in dem er in sich selbst, ich und du wäre, eigentlich so nicht gesprochen werden kann. Daher ist Jesus für Muslime natürlich nur einer der Propheten. Sie wissen, der Glaube an die Reihe der Propheten spielt eine große Rolle. Mohammed ist das Siegel der Propheten nach islamischer Auffassung, der letzte der Propheten, es kommt keiner mehr danach. Es gibt eine Reihe islamischer Sekten, wenn man so sagen darf, die dann die Reihe der Propheten fortsetzen. Die beiden berühmtesten dieser Sekten sind die Baha'i und die Ahmadiyya, haben Sie sicher auch schon gehört. Die spielen ja auch bei uns eine gewisse Rolle als Missionsgemeinschaften. Aber für Muslime, die meisten Muslime, ist Mohammed der letzte Prophet und der vorletzte ist dann natürlich Jesus. Das ist islamische Jesusdeutung, aber diese ist nun auch natürlich für Christen in dieser Form nicht nachvollziehbar, weil Jesus für uns ja ein Heilsereignis ist. Er ist ja die Offenbarung von Heil, in ihm wird, in seinem Kreuz, in seiner Auferstehung wird Heil gestiftet. Es kommt nicht so sehr auf das an, was er sagt, Ja, das würde ihn zum Propheten machen. Es kommt auf das an, was er ist, was sein Werk ist. Und dieses trennt in der Tat Muslime und Christen. Eine theologische Wertung des Islam hängt von vielen, vielen Dingen ab. Wir in der öffentlichen Diskussion der Bundesrepublik ist es oft so, dass mehr so ethische Dinge eine Rolle spielen, die uns am Islam stören oder Christen an unserer westlichen Kultur stören oder Muslime an unserer westlichen Kultur stören. Also mehr solche oft äußerlichen Dinge. Aber es scheint mir ganz wichtig, dass im Gespräch mit Muslimen wir zu diesen tieferen Fragen kommen. Und die tiefere Frage heißt natürlich, wer ist Gott für uns? Wer ist Jesus Christus? Ja, nur dann ist das Gespräch letztlich wirklich fruchtbar. Ich möchte nun in den letzten paar Minuten meines Vortrages noch ein bisschen was zu ganz äußerlichen Dingen sagen, was Sie vielleicht einfach interessiert, so meine Hoffnung, auch ein paar Tipps geben, wie man sich den Islam als Thema auch ein bisschen erarbeiten kann. Danach werde ich Sie dann mal fragen, wo so Ihre Interessen sind, worüber wir dann noch ausführlicher sprechen sollen. Aber jetzt zuerst einmal ein paar kleine Sätze noch. Bücher zum Thema Islam.